Könnt ihr noch? Könnt ihr nach diesem Tag heute, ich will mal was hören, könnt ihr noch? Okay, könnt ihr noch nach dieser Schaumparty, könnt ihr noch nach Elephant Slacklines und dieser Band und dieser offenen Bühne und Martin Dreyer, könnt ihr noch? Wahnsinn, cool, ich will noch mal einmal hören. Alles, was ihr habt, könnt ihr noch? Dankeschön. Du musst dich entscheiden, Caro, sagt Jesus, du musst dich entscheiden. Und also Wahnsinn, vielen Dank an dieses Theaterteam, unglaublich. Du musst dich entscheiden, Caro. Ja, Applaus. Caro, du musst dich entscheiden. Ich kann nicht. Caro, was willst du? Ich kann nicht. Und dann sagt Jesus, du hast dich schon entschieden. Manchmal läuft alles im Leben auf so eine Entscheidung hinaus. Du musst dich entscheiden. Manchmal kommen wir im Leben an solche Weggabelungen, an solche Entscheidungswege oder Punkte, wo wir sagen müssen, ja oder nein. Er war Theologiestudent. Ich weiß nicht, Uni vielleicht. Er war ziemlich clever und er hatte eine Lieblingsfrage. Wer denn dieser Gott ist? Und um dieser Frage nachzugehen, zieht er sich öfter zurück. Er setzt sich unter den Schatten eines Baumes. Und ich stelle mir vor, wie sein Blick in die Ferne geht und er sich fragt, wann kommt der, auf den wir warten? Werde ich es noch erleben? Werden es meine Kinder noch erleben? Er sitzt dort im Schatten des Baumes und denkt nach. Und plötzlich kommt sein Kumpel und sagt, ey, wir haben ihn gefunden! Wir haben ihn gefunden! Und der Nathanael, der da unter diesem Baum sitzt, der weiß natürlich sofort, um was es geht. Natürlich. Wir haben ihn gefunden. Philippus, sein Kumpel, spricht vom Messias. Über den sie Stunden, Tage, schon jahrelang philosophieren, diskutieren. Und zum Beispiel unter diesem Baum. Was? Ihr habt ihn gefunden? Was? Und Philippus kommt und sagt, ja, du glaubst es nicht, wir haben ihn gefunden. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Und er sagt, Jesus, wer? Woher? Josef? Vater? Noch nie gehört. Ey, du glaubst es nicht, aber er ist es wirklich hundertprozentig. Das ist der Messias. Und ich stelle mir vor, wie dieser Nathanael unter seinem Baum, an dem er gerade noch gesessen und gelehnt hat, aufsteht und sich so ein bisschen den Staub von den Klamotten noch streift und sagt, ja, seit gestern Abend tun wir nichts anderes, außer euch zu sagen, hey, wir haben den gefunden, um den es geht. Wir haben den gefunden, der sagt, ich kann deine Sehnsucht stillen. Wir behaupten ganz frech, wir wüssten, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Ich habe von Gott gesprochen, der gesagt hat, ja, du bist mir was wert. Ich habe gestern von diesem Typen da an diesem Unfallort gesprochen, über diesen Samariter. Wir behaupten seit zwei Tagen, wir haben ihn gefunden. Ach, Und du sitzt vielleicht da und sagst, ja, nett, habe ich auch schon mal davon gehört, Jesus, Nazareth, ja. Und du klopfst dir vielleicht innerlich so ein bisschen den Staub von den Beinen und sagst, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ganz ehrlich, was soll mir das bringen? Hat es irgendwas mit meinem Leben zu tun? Ist ja schön, dass ihr das glaubt, aber was soll das mit mir zu tun haben? Und du fragst dich, wie dieser Nathanael, der hat gefragt, könnt ihr nachlesen, Johannes 1 ab Vers 34, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Es war irgendein Kuhkaff irgendwo. Was soll denn da Gutes kommen? Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ich höre diese Botschaft, es passt schon, aber was ist das Großartige da dran? Was bringt mir das? Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Und vielleicht kennst du das, ich kenne das, dass ich frage, ja, und sag mir jetzt nochmal genau, um was geht's? Und vielleicht beginnst du innerlich so eine Kosten- und Nutzen-Analyse zu machen. Also, was bringt's mir, wenn ich dem jetzt glauben würde? Und was bringt es mir eben auch nicht? Was habe ich? Vielleicht, also was habe ich einen Mehrgewinn, wenn ich das lasse mit diesem Glauben? Nehmen wir mal angenommen, es gibt diesen Jesus. Nehmen wir das mal an. Man muss ja irgendwie mal eine Grundlage haben. Ich will mal versuchen, mit dir darüber nachzudenken, was der Nutzen des Glaubens ist und auch was so ein Nachteil sein könnte. Ich will da mal ganz ehrlich sein, ich bin parteiisch, ich gebe es zu, es ist mein Job. Aber ich will mal versuchen, nochmal die Argumente so gegeneinander aufzuwägen. Ich habe euch was mitgebracht, ganz klassisch. Kennt ihr, wenn mein Physiklehrer wüsste, dass ich heute hier mit einer Waage stehe, wird mich wahrscheinlich für verrückt erklären. Genau, das ist eine Waage. Und ich habe mal ein paar Argumente mitgebracht. Ich gebe zu, wie gesagt, ich bin parteiisch. Und trotzdem versuche ich euch mal so die Nutzenseite des Glaubens zu zeigen und auch nochmal das, was es kosten könnte, so die Nachteile. Fangen wir mal bei der Pro-Seite an. Wie gesagt, das ist die Seite, die ich auch habe. Fangen wir mal an. Mal angenommen, das mit Jesus stimmt. Mal angenommen, das ist wirklich wahr, über was die dir in der Gemeinde im CVM erzählen. Mal angenommen, diese Geschichten aus der Bibel sind wahr. Dann stimmt es auch, dass Gott sich schon lange für dich entschieden hat. Erstes Argument für den Glauben. Gott hat sich schon lange für dich entschieden. Wenn das stimmt, dann stimmt auch das andere. Das ist die Folge. Okay, wenn es stimmt mit diesem Jesus aus Nazareth, dass der Gottes Sohn ist, da bleibt mir gar nichts anderes übrig, außer ehrlich zu sein. Der kennt mich ja eh. Der kennt diese ganzen dunklen Punkte, die du hast in deinem Leben, die ich habe. Da kann ich ehrlich werden. Ich finde, das ist ein Argument für den Glauben. Dass ich sage, ja, da muss ich nichts mehr vorspielen. Da kann ich mal alle Masken fallen lassen. Zweites Argument für den Glauben, ich mache auch hier rein, ne? Das ist die Pro-Seite, Kontra-Seite. Ich darf ehrlich sein. Das dritte Argument ist, wenn das denn so ist mit diesem Jesus, dann kann ich tatsächlich neu anfangen. Ihr wart heute vielleicht bei Martin Dreyer, habt noch mal ein bisschen zugehört, was der in seinem Leben erlebt hat. Ihr habt vielleicht bei den Elephants Slacklines oder vielleicht kennt ihr andere Christen, die von sich sagen, Mensch, ich habe da ein neues Leben begonnen. Ich habe da Altes hinter mir gelassen und da ist nicht gerade mal so Schwamm drüber. Das ist schon noch, das gehört zu meiner Geschichte, aber es gab einen Punkt, wo ich neu anfangen konnte. Es ist eine unfassbare Chance. Unfassbar. Drittes Argument für den Glauben, du kannst neu anfangen. Viertes Argument, mit Jesus hast du eine Zukunft. Wenn es mit Jesus wahr ist, dann stimmt auch das, logische Folge, dann stimmt auch das mit diesem ewigen Leben. Und Leute, damit meine ich nicht ein Leben, das da irgendwann, ne, nach dem Tod kommt. Das meint es auch. Ich meine ein Leben, das jetzt beginnt und jetzt schon an Tiefe gewinnt und das jetzt schon in den Himmel weist, weil Reich Gottes jetzt anbricht. Viertes Argument für den Glauben, du hast eine Zukunft. Ich könnte wahrscheinlich die Reihe noch ein bisschen fortsetzen, das ist nicht vollständig, aber ich finde, das sind so vier Hauptargumente für den Glauben. Du kannst ehrlich sein, Gott hat sich schon lange für dich entschieden, das ist das Erste, was ich auch heute Morgen erzählt habe. Du kannst ehrlich sein, du kannst neu anfangen und du hast eine Zukunft. Alles klar, soweit. Wenden wir uns mal der anderen Seite zu, der Kontraseite. Ich finde, das Anspiel gerade war, diese Kurzszene, war ziemlich herausfordernd. Wenn das mit Jesus so wahr ist, dann könnten solche Situationen kommen. Gott sagt, ich bin Gott und neben mir gibt es keine anderen Götter. Und das ist ja leicht gesagt. Ich meine, wer hat heute schon noch seinen Götzen zu Hause im Wohnzimmer stehen? Ich nicht. Aber dann heißt es vielleicht, es gibt so ein paar Dinge in deinem Leben, die dann vielleicht nicht mehr ganz diese Megarolle spielen, sondern die ordnen sich dem anderen unter. Gott sagt, ey, wenn du an mich glaubst, dann bitte mit aller Konsequenz, mit aller Eindeutigkeit, dann entscheide dich für mich. Konsequenz ist gefragt. Ist definitiv ein Nachteil am Glauben. Ist auch nicht gerade sehr populär. Konsequenz ist gefordert. Ich bin Gott und ich bin einer. Das ist das Bekenntnis bis heute in Israel. Zweites Argument, deine Kumpels, wenn du jetzt vom Badentreffen nach Hause fährst und noch 3 Wochen Schule hast oder so und die sagen, ja und Badentreffwochenende und so, ja, ich finde das mit Jesus jetzt cool, ich fange jetzt an zu glauben und so, ich gehe jetzt in den Jugendkreis und ich sage, bisschen verrückt, bisschen komisch. Zweites Argument gegen den Glauben. Deine Freunde, deine Familie könnten es auch komisch finden. Drittes Argument gegen den Glauben. Da muss ich ein großes nehmen, weil ich finde, das ist sehr gewichtig. Auch nochmal diese Situation von gerade in diesem Anspielen. Wenn das mit Jesus, mal angenommen, das mit Jesus stimmt, und mal angenommen, das stimmt auch, der sagt, hey, ich möchte gerne in allen Bereichen deines Lebens eine Rolle spielen, ich möchte sogar diesen Stuhl besetzen, dann kann es passieren, dass sich dein Leben auf den Kopf stellt. Ey, wenn du von Jesus ergriffen bist, dann verändert das deinen Umgang mit deinem Körper, es verändert deinen Umgang mit deinen Mitmenschen, mit deiner Familie, das wird deine Beziehungen verändern, das wird deine Freundschaften verändern, das wird deine Familie verändern. Es kann passieren, wenn du beginnst zu glauben, dass sich dein Leben auf den Kopf stellt. Das ist ein Kostenpunkt des Glaubens. Und dann das vierte Argument. Ich habe keine Beweise. Es gibt für den Glauben die ganze philosophische Geschichte und ich Kirchenväter und whatever, das haben sich schon so viele Leute damit beschäftigt. Und es gibt keinen letztlichen Beweis für den Glauben. Kann ich dir nicht geben. Das ist das vierte Argument. Es bleibt ein Abenteuer. Es bleibt ein Schritt. Auch ins Unbekannte. Das vierte Argument gegen den Glauben. Auch die Liste könnte ich unendlich fortsetzen. Ich bin mit so vielen Leuten im Gespräch und immer wieder komme ich selber an den Punkt, wo ich sage, ja, wie ist das denn mit dem Glauben? Und ich habe schon viele Pro- und Kontralisten in meinem Leben geführt. Mein Mann kann ein Lied davon singen. Es hängen manchmal so DIN A4-Blätter bei uns in der Wohnungstür und es gibt für alles Pro- und Kontralisten. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich sagen müsste, rein argumentativ, ich kann euch jetzt nicht sagen, es spricht so viel für den Glauben und es spricht so viel, würde euch der Glauben kosten. Ich kann es euch nicht sagen. Dieser Nathanael sitzt da und er steht so langsam auf, so stelle ich mir das vor und sagt, was soll aus Nazareth denn Gutes kommen? Und Philippus sagt eine Antwort, die grandios ist. Der sagt einen Satz, der sagt, komm und sieh. So steht es bei Luther, komm und schau dir das an. Komm und sieh, komm und komm mal mit. Den musst du gesehen haben, den musst du erlebt haben. Komm und sieh. Komm mal mit und lass ihn mal darauf ein. Mal schauen, was passiert, was du davon hältst. Komm mit, komm und sieh. Wir haben den Leon heute eingeladen. Der hat es für sein Leben schon erlebt. Er hat mir erzählt, wir haben uns heute Nachmittag kennengelernt, dass er auch so einer ist, der alles durchdringen muss. Der alles mal in seinem Kopf mal so sortieren muss, um dann zu sagen, hier oder so. Und der hat sich darauf eingelassen, auf dieses Komm und Sieh. Hat ein Leben mit Jesus begonnen und ich würde ihn euch gerne einfach vorstellen, weil er jetzt schon, Leon, vielen Dank, dass du da bist. Sehr cool. Also das ist der Leon, genau. Sag mal kurz mal, wie alt bist du?
Ich bin 17.
Also Leon ist 17 und ja, das ist dein Applaus.
Dankeschön.
Leon, wie ist es in deinem Leben? Kannst du das so nachvollziehen, dass du so für dich nur so durchbuchstabiert hast, Mensch, jetzt bin ich vielleicht zu einem Punkt, ich habe schon viel über den Glauben gehört, du hast mir erzählt, du bist in einem christlichen Elternhaus auch groß geworden, du gehst sogar auf eine christliche Schule. Kannst du das so für dich behaupten, dass du das auch mal gemacht hast, dass ich mal, vielleicht das nicht hingesetzt, aber so mal im Kopf mal abgespult hast, okay, was sind die Nutzen des Glaubens und was sind die Nachteile des Glaubens? Kannst du dich da wiederfinden?
Also ich kann mich da auf jeden Fall ein Stück weit wiederfinden. Ich bin jemand,
der... Fans?
Ja, ist wahrscheinlich die Weingärtnerriege da hinten. Ich bin ein Mensch, der im Allgemeinen sehr viel nachdenkt. Und dann kommt natürlich auch das, was für mich eigentlich immer im Vordergrund steht, nicht zu kurz beim Nachdenken. Und es stimmt schon, dass ich durchaus mir Gedanken gemacht habe, ob es jetzt irgendwelche Beweise vor Nachteile gibt. Ich meine, genau das, was du gerade gesagt hast, ich habe keine Liste geschrieben. Ich habe keine Listen irgendwie, weiß auch nicht. Aber
ja, es waren Frauen vorrangig.
Ja, gut. Bin ich nett.
Ich habe so eine Liste, ganz kurz, sorry, ich habe eine Liste damals mit 14 gemacht, wie mein Mann zu sein hat. Das machen wir Frauen so, oder? Gibt es Frauen, die das auch schon gemacht haben? Also,
kann man bestimmt so machen. Also wie gesagt, ich habe das bei dieser ganzen Jesus-Sache auch gemacht, aber ich hatte ähnliche Sachen wie du auf meiner Liste. Letztendlich wahrscheinlich die gleichen ist und ich vielleicht noch ein paar mehr. Aber am Ende stand es bei mir genauso aus wie deine Waage, nämlich dass man durch das Nachdenken und das Argumentieren nicht weit kommt.
Und gab es dann für dich irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich komme nicht weiter und du vielleicht das ähnlich erlebt hast wie dieser Nathanael, so im Johannesevangelium, also im übertragenen Sinn, ich meine, es wird wahrscheinlich nicht gerade die Geschichte gewesen sein, aber so dieses, okay, ich fange jetzt mal an und wage das mal, gab es sowas bei dir?
Also der Anfang war relativ schon drauf los, könnte man sagen, aber in gewisser Weise auch wieder nett, also wie ihr schon gehört habt, komme ich aus einem christlichen Elternhaus und meine ganze Kindheit und meine frühe Jugend ist geprägt von christlichen Werten durch meine Eltern. Und ich bin auch schon früh in die Jungschararbeit gegangen, leider nicht beim CVJM, sondern eher beim EC. Da sitzen bestimmt noch ein paar ECler drin. Aber damit habe ich immer was mitbekommen, die ganzen Jahre über. Was letztendlich der Auslöser war, war eine Andachtsreihe, die wir in der Schule mitbekommen hatten. Weil ich hatte, bevor ich damals diese ganzen Sachen gehört habe, was es überhaupt bedeutet, Jesus nachzufolgen, was es überhaupt macht, dass da irgendwann nochmal was passieren wird, das war für mich nie so klar. Gott war irgendwie schon immer so, ja, der liebe Gott im Himmel, der hat alles geschaffen. Da gab es keinen Zweifel für mich. Aber wirklich mich zu entscheiden, da habe ich nie mal drüber nachgedacht. Ich habe nicht mal wirklich gewusst, dass es überhaupt notwendig ist. Und es gab dann diesen einen bestimmten Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das hing mit einem Buch zusammen, wo wir gelesen hatten. Und ich habe für mich gesagt, okay, da gehört mehr dazu, als nur irgendwie das mitzubekommen in seiner Kindheit und darüber nachzudenken vielleicht manchmal, sondern das ist ganze Sache. Und Jesus ist wirklich was man im Leben haben kann. Das habe ich nie so gewusst. Und ich habe das dann damals für mich gesagt, was kann schon passieren? Entweder es ist total geil und das ist letztendlich, wie es geworden ist. Wenn es nicht total geil gewesen wäre, dann hätte ich das bestimmt gemerkt und dann wäre auch nichts verloren gewesen. Ich war damals so 12, 13 vielleicht, bisschen jünger als du.
Also ein bisschen jünger als sie.
Ja, als sie 14, ja, was sie gesagt hat. Und ich habe dann gesagt, ja, drauf los, ich versuche es aus, ich probiere es aus.
Also kannst du dich in diesem, einfach mal losgehen, mal probieren, kannst du dich so wiederfinden?
Ich kann mich da wiederfinden, ja.
Kannst du mir noch ganz kurz sagen, wie sieht denn dein Alltag mit Jesus aus? Also wie ist es denn, dass du sagst, okay, ich habe das vielleicht mal probiert, aber wie sieht denn das so ganz konkret in deinem Alltag aus?
Also was nach dem Probieren kam, war nicht irgendwie ein Erlebnis, wie es vielleicht auch bei manchen ist, dass sie plötzlich merken, alles macht Sinn, alles macht irgendwie Sinn, sondern bei mir ist das über Jahre hinweg so ein langsames Verstehen gewesen, nämlich dass ich nach und nach immer mehr Sachen erfahren habe, dann drüber nachgedacht habe und dass es letztendlich alles zusammenkommt, dass sich der Kreis schließt in meinem Leben. Und wie mein Alltag heute aussieht und wie es immer mehr so wurde mit der Zeit, ist das, dass ich Jesus wirklich bei jeder Sache, die ich mache, mit einbeziehe. Das ist nicht ein extra Teil von meinem Leben, der Glauben. Das ist nicht irgendwas, was ich mache wie Fußballtraining oder wie mich hinzuhocken und eine Stunde irgendwie Musik zu machen, sondern das ist was Allgegenwärtiges. Und mein Alltag sieht so aus, dass ich versuche, natürlich weit nicht immer schaffe, das wäre viel zu viel gesagt, dass ich immer versuche, bei allem, was ich mache, dass Jesus durch mich sprechen kann. Und es ist auf keinen Fall immer einfach. Und ich würde auch nicht sagen, dass man das aus eigener Kraft irgendwie machen kann. Das ist genauso wie bei dem Anspiel, wo sie immer wieder den Stuhl zu sich zurücknimmt. Und genauso ist es in jedem Leben, denke ich. Aber letztendlich geht es darum, immer wieder Jesus den Platz zu geben und so lange zu verwirren, bis es einfach funktioniert.
Okay. Vielen, vielen Dank für deine ehrliche Art und deine Worte. Dankeschön.
Dankeschön. Ja.
Der Leon hat vielleicht ein bisschen etwas Ähnliches erlebt wie dieser Nathanael, der tatsächlich aufgestanden ist und seinem Kumpel gefolgt ist. Und er hatte sofort eine Begegnung mit Jesus, eine total abgefahrene, weil Jesus sagt, Nathanael, ich habe dich schon gesehen, als du noch unter diesem Baum saßt. Und Nathanael fällt es wie Schuppen von den Augen und er sagt, du bist wirklich der, auf den wir gewartet haben. Du bist wirklich der Messias. Und er beginnt das Leben mit Jesus und er erlebt Abenteuer, er erlebt Wunder, er erlebt auch Niederlagen. Er hat bestimmt auch mitbekommen, wie Jesus dort an dieses Kreuz genagelt wird und wie der Glaube sein Leben verändert und wie es ihn etwas kostet. Aber ich wage zu behaupten, dass er es nie bereut hat. Ich habe in meinem Leben auch schon eine Kontraentscheidung getroffen. Ich hatte damals, das war so, ich weiß auch nicht, ich 12, glaube ich, vielleicht, da hat meine Mutter schlimmen, schweren Krebs gehabt und wir waren 4 Kinder, ich war die Älteste und alle Zeichen haben dahin gedeutet, dass sie sterben wird. Und ich hatte oben unterm Dach so eine Kammer und habe dann nochmal aufgezählt für mich, was alles gegen Gott spricht in meinem Leben. Also, was echt total scheiße läuft. Das ist mit meiner Mutter und ich hatte das Gefühl, irgendwie, meine Freunde reden mit mir da nicht mal drüber, die interessiert das nicht mal. Ich hatte das Gefühl, die Verantwortung für meine drei jüngeren Geschwister zu haben. Und ich weiß noch, ich habe diese Bibel genommen und habe es so ins Eck gepfeffert und gesagt, Gott, mit dir will ich nichts mehr am Hut haben. Und es war meine Kontraentscheidung, es war eine felsenfeste Entscheidung. Ich wusste, das ist erledigt. Und das Abgefahrene war, dass das Gefühl hat, der läuft mir immer hinterher. Ich bin dann immer zur Jungscha gegangen damals in die Jugendgruppe, sondern ich habe das gelassen und die Gruppenleiter kamen einfach zu mir nach Hause und so, ach Jule, wir wollten mal fragen, wie es dir geht. Und ich dachte so, hä? Und es waren immer Leute da, die gesagt haben, ey übrigens, ich bete für dich oder ich bin da. Oder wenn du mal jemanden zum Reden brauchst. Und so ist mir Gott durch diese Menschen immer hinterhergegangen. Trotz meiner Kontraentscheidung damals, die ich sehr, sehr bewusst gefällt habe. Und ja, deshalb stehe ich, glaube ich, auch heute mit hier, weil Gott mir hinterhergegangen ist. Was bringt's? Fragt er. Und ich ganz ehrlich, Leute, wenn Gott eine Nutzen- und eine Kostenseite machen würde, wie das mit den Menschen auszusehen hat, ich glaube, die Kontraseite würde überwiegen. Er guckt sich an, was in Beziehungen ist. Er guckt sich die Flüchtlingsströme an. Er schaut sich die Kriege an. Und er schaut sich das an, was bei mir zu Hause manchmal passiert. Bei dir zu Hause vielleicht auch. Diese Brüche, die wir da dauernd haben. Und er sagt, eigentlich überwiegt das, dass ich sagen müsste, es nicht. Aber er trifft eine Entscheidung. Er trifft eine Entscheidung für mich. Er trifft eine Entscheidung aus Liebe. Weil ganz ehrlich, wenn Gott abwägen würde, dann würde das doch so aussehen. Dann müsste er doch schon lange sagen, mit den Menschen, das hat keinen Wert. Aber da gibt es einen Faktor, den kriegst du nicht in dein Hirn. Das ist die Liebe, den kriegst du nicht in deinen Kopf. Das ist die Liebe. Ich habe euch eine Feder mitgebracht, die bestimmt hier auch irgendwo ist. In der Hosentasche. Genau. Ich habe euch eine Feder mitgebracht. Die steht für die Liebe. Und wenn ich die jetzt hier in meine Waage nehme, dann ändert es überhaupt nichts. Ich könnte es ja darüber legen. Es ändert überhaupt nichts an diesen argumentativen Sachen. Weil Gott eine ganz andere Grundlage hat. Weil er sagt, ich kann gar nicht anders. Ich habe mich so in dich verliebt. Ich kann gar nicht anders, als mich für dich zu entscheiden und mein Leben mit dir zu gehen. Der kann gar nicht anders, weil er sich verliebt hat. Abgefahren, oder? Ich meine, Gott hat sich in mich verliebt. Und das Abgefahrene ist, wir können schon auch einen kleinen, vielleicht einen Schritt auf Gott zumachen. Manchmal bin ich mir da gar nicht so sicher. Das Abgefahrene ist, dass Gott einen, nicht nur einen Schritt, der rennt auf mich zu und sagt, ey, ich will gern mein Leben mit dir leben. Der hat sich schon lange für mich entschieden. Und dafür steht diese Feder, für diese Liebe. Das ist nichts Argumentatives, das ist nichts, was du mit deinem Kopf begreifen kannst, weil es da nichts zu begreifen gibt, da gibt es nichts. Das ist nur die pure Verliebtheit Gottes, nur das. Und das will ich mit dieser Feder darstellen. Und vielleicht kennst du auch dieses leise Zittern in dir, dieses Ahnen, dass es da noch mehr gibt. Und auch dafür steht die Feder, dass du abwägst in deinem Kopf, Mensch, was spricht denn für den Glauben und was spricht dagegen? Was kostet, was würde ich mich das kosten? Und du sagst, aber ich kann gar nicht anders. Da ist so eine leise Ahnung in mir. Auch dafür steht die Feder. Und die Feder steht nochmal für was? Dass dieser Nathanael aufgestanden ist und gesagt, ich guck mir das mal an, komm und sieh. Die Feder steht für diesen, ich nenne es mal Sprung ins Ungewisse. Dieses Abenteuer, das du erleben wirst. Drei Dinge. Es steht für das, dass Gott sich schon lange für dich entschieden hat, unabhängig von allen handfesten Argumenten, von allem, was er sich rein argumentativ irgendwie erschließen müsste. Ne? Deutscher Aussatz würde unentschieden ausgehen und oder bei Gott würde er eindeutig ausgehen gegen uns. Und er sagt, ich habe dich so lieb, ich kann gar nicht anders. Das andere, diese leise Ahnung in dir, dass das da mehr gibt. Und dann noch diesen Schritt, dass du sagst, ich wage das jetzt mal und mal schauen, was passiert. Wir haben solche Federn mitgebracht. Wir vom Badenteam, wir haben das von dem Mitarbeiterteam, wir haben das erlebt. Ich habe das für mein Leben erlebt. Und ich möchte dich gerne einladen, die Band wird jetzt 3 Lieder singen. Und du hast Zeit, nochmal zu überlegen, Mensch, abgefahren, Gott hat sich in mich verliebt, er hat sich für mich entschieden. Und als Zeichen dafür kannst du dir eine Feder mitnehmen. Für das, dass es nicht wiegt, sondern dass es eine andere Sache ist, dass sich Gott in dich verliebt hat. Oder für dieses leise Zittern. Oder das, dass du sagst, ganz ehrlich, ich habe so viel erlebt heute. Ich habe die letzten vielleicht Jahre so viel erlebt mit dem CVJM in der Gemeinde und tatsächlich irgendwas mit Gott erlebt. Ich möchte heute so einen Schritt machen. Ich möchte mich heute darauf einlassen. Ich möchte vielleicht diesen Sprung ins Unbekannte einfach mal wagen. Dann komm doch innerhalb der nächsten 3 Lieder mal an einer dieser Stationen hier. Das sind die Segenstationen und da stehen Körbe, je nachdem. Entweder sie stehen am Boden oder die Mitarbeiter teilen die Federn aus und nimm dir so eine Feder als Erinnerung mit, dass Gott sagt, ich habe mich für dich entschieden. Ich kann gar nicht anders. Ich habe mich für dich entschieden. Es ist Zittern und diesen Sprung ins Ungewisse. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich schon lang für uns entschieden hast. Ich danke dir, dass du uns einlädst und dass du sagst, komm und guck dir das an. Du wirst Abenteuer erleben. Ich danke dir für die Abenteuer, die du in meinem Leben mit mir gehst und danke für all das, was vor uns liegt, vor uns allen, vor jedem Einzelnen. Ich bete, ich hoffe, dass du heute sprichst und dass deine Liebe sichtbar wird in diesem Raum, in dieser Halle und dass da, wo du möchtest, dass du Menschen ansprichst. Komm in unser Leben und sei du dieses leise Zittern, diese Ahnung in uns. Amen.